Nenn mich nicht Naemi, das heißt die Liebliche, sondern nennt mich Mara, das heißt die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Ihre Geschichte finden wir im Buch Ruth. Naemi oder Naomi oder Noomi wird sie unterschiedlich in den Bibelübersetzungen genannt, lebte mit ihrem Ehemann Elimelech und ihren beiden Söhnen Machlon und Kiljon in Bethlehem und in einer längeren Dürrezeit oder Hungerzeit, in der sie nichts ernten konnten oder kaum, entschloss sich dann Elimelech mit seiner Familie auszuwandern in das Nachbarland Moab, wo er dann versuchte, sich eine neue Existenz aufzubauen. Seine beiden Söhne heiraten in Moab moabitische Frauen, doch dann etwa nach 10 Jahren starb Elimelech und wahrscheinlich kurze Zeit später auch die beiden Söhne. Damit hatte Naomi oder Naemi im moabitischen Land keine Versorgung mehr. Und so entschließt sie sich, wieder in ihre Heimat nach Bethlehem zurückzukehren. Eine ihrer Schwiegertöchter, Ruth, bleibt bei ihr und begleitet sie auf dem Weg nach Bethlehem. In Bethlehem sagen die Dorfbewohner, ist das nicht Naemi? Und sie antwortet dann mit dem Satz, den ich einleitend zitierte, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Hungersnot, noch in Bethlehem, ein schwerer Neuanfang in Moabit, der Tod des Ehemannes, der Tod beider Söhne. Alles, was sie hatte, war auf einmal weg und so kehrt sie eigentlich mit leeren Händen in ihre Heimat zurück. Als sie sagen, ist das nicht Naemi, dann sagt sie, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich Naemi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Wahrscheinlich können manche auch von uns das so nachvollziehen, weil sie auch Zeiten in ihrem Leben durchlebt haben, denen sie den Eindruck hatten, Gott ist gegen sie. Vielleicht sind sogar einige da, die sagen, ja, ich kann diese Frau nicht nur verstehen, sondern sie spricht mir geradezu aus dem Herzen. Man könnte sich natürlich fragen, warum erfährt Naomi so viel Unglück? Es wird an keiner Stelle des Buches Ruth davon gesprochen, dass sie vielleicht eben von Gott gestraft worden wäre. Kein Wort darüber. Niemand macht ihr einen Vorwurf. Ja, der Bericht im Buch Ruth ist eigentlich so, dass ein Bild von ihr gezeichnet wird als eine sehr herzliche und liebevolle Frau. Warum? Ich denke, dass diese Frage auch heute immer wieder Leute doch auch beschäftigt. Warum? Warum, wenn im Leben alles schief zu gehen scheint, wenn lang gehegte Träume zerplatzen, wenn keine Familie gegründet werden kann, Wenn die gewünschten Kinder ausbleiben, wenn sich der berufliche Erfolg nicht einstellt, wenn schwere Krankheit das Lebenskonzept durchstreicht oder auch geliebte Menschen unerwartet sterben. Wo ist Gott? Ich habe ihm doch mein Leben anvertraut. Und dann kommen diese Fragen. Will Gott mich strafen? Und wenn er mich strafen will, wofür? Bin ich so viel schlechter oder böser als andere Christen? Wenn Gott nicht straft, wozu dann all das, wozu soll das gut sein? Was hat das Leid und die Enttäuschung in meinem Leben für einen Sinn? Und warum schweigt Gott zu all meinen Gebeten? Und dann kommt diese Frage, kann ich ihm wirklich auch weiterhin mein Leben anvertrauen? Muss ich sagen, dass ich so persönlich diese Grenzsituation, in der wirklich alles zusammenbricht, persönlich so noch nicht erlebt habe. Natürlich, dass es Enttäuschung gibt, dass man an Punkte seines Lebens kommt, an dem man auch irgendwo ganz am Boden liegt und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber so, dass wirklich alles ins Wanken kommt, man den Eindruck hat, man hat keinen festen Grund mehr unter den Füßen, das habe ich so auf diese Weise noch nicht erlebt. Aber ich könnte mich ja auch fragen, warum denn? Warum habe ich das nicht so erlebt? Und warum erleben es andere, ohne dass sie daran schuld sind? Warum geht es dem einen besser als dem anderen? Wir sind mit diesen Fragen nicht allein. In der Bibel lesen wir von einem Hiob, dem alles genommen wird, in ganz kurzer Zeit. Seine Kinder, sein Reichtum und die Gesundheit. Und er sitzt mit Schmerzen da und versteht nicht, was das alles soll. Und muss sich gegen seine Freunde verteidigen, muss sagen, ich habe nicht Schuld daran. Verstehe es nicht. Wendet sich an Gott, er begreift auch Gott nicht. Und er weiß nicht, das, was wir, wenn wir dieses Buch lesen, wissen, dass Gott auf diesen Mann stolz ist. Und dass er dem Satan sagt, siehst du Hiob, mein Knecht, wie der lebt? Und der Satan sagt, na ja, du hast den Reich beschenkt. Es ist ja kein Wunder, dass er dich liebt und dass er eben mit dir und für dich lebt. Und Gott es zulässt, dass diesem Mann alles genommen wird, damit Gott zeigen kann, dieser Mann hält an mir fest, auch wenn ihm alles genommen wird. In dieser Geschichte, in diesem Bericht im Buch Hiob, gut, da sehen wir in der anderen Ebene, dass etwas passiert, was wir normalerweise, was auch Hiob damals nicht sehen konnte. Oder wenn wir andere Beispiele nehmen, der von Gott gesegnete und vielfach bestätigte Apostel Paulus zählt im 2. Korintherbrief einen langen Leidenskatalog auf. Oder in Jerusalem wird der Apostel Jakobus wegen seines Glaubens an Jesus Christus hingerichtet und kurz Zeit später sitzt auch Petrus im Gefängnis und ihn erwartet eigentlich am nächsten Tag dasselbe Geschick, dass er hingerichtet werden soll. Jakobus wird hingerichtet und Petrus wird durch einen Engel rausgeführt. Weil er besser war, weil er wichtiger war für die Gemeinde, das sind alles menschliche Erklärungen. Ich glaube, wir finden in der Bibel kein Muster, nachdem Gott handelt. Die Fragen nach dem Warum werden nicht beantwortet. Wenn Gott will, gibt er uns in unserem Leben einen kleinen Einblick in seinen Ratschluss. Und wenn er es nicht tut, dann ist es eigentlich für uns wichtig, dass wir etwas halten, woran wir, oder etwas haben, woran wir uns halten können. Ist es wirklich die entscheidende Hilfe, dass wir wissen, warum es uns so geht, wie es uns geht, warum all das Schwere auch da ist? Ist das Entscheidende? Was hält uns? Ich möchte 4 Grundwahrheiten nennen, die uns so einen Halt geben können, wo wir uns festhalten, wenn alles andere kommt, dass wir sagen, und ich bleibe doch dabei. 4 Wahrheiten der Bibel, die da sind. Eine würde genügen, um uns Halt zu geben, aber es ist gut, wenn wir 4 haben, vielleicht, und sicherlich gibt es auch noch mehr. Ich möchte 4 besonders herausstellen. Als erstes, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und er liebt mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, dazu gehöre ich, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir können die Milliarden Menschen nicht überblicken. Wir können noch nicht mal 100 Leute überblicken und uns jedem zuwenden. Aber Gott kann das. Und Gott handelt immer mit Einzelnen. Und wenn es heißt, dass Gott Liebe ist, bin ich persönlich gemeint. Er liebt mich. Er hat nicht, und er liebt nicht nur mich, sondern er liebt dich. Er hat dich gewollt. Er hat dich nicht vergessen. Auch wenn vielleicht im Augenblick alles dagegen zu sprechen scheint. Im ersten Johannesbrief wird diese Tatsache immer wieder betont und zum Ausdruck gebracht, dass Gott uns schon geliebt hat, bevor wir ihn lieben konnten. Hat er uns schon gesehen und hat er uns schon geliebt. Und aus Liebe hat er seinen Sohn gesandt. Aus Liebe hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Er liebt uns nicht, weil wir so lieb sind, sondern er liebt uns, weil wir so sind, wie wir sind. Er hat uns, jeder ist ein Original. Und so hat er uns geschaffen. Und so, wie wir sind, so liebt er uns. Und wenn wir daneben hängen und vor ihm schuldig geworden sind, hält er ja trotzdem an uns fest. So wie Eltern Kinder lieb haben, auch wenn die Kinder mal ungehorsam werden. Die bleiben doch die Eltern und lieben ihre Kinder. Wir haben von den Aussagen der Bibel ausgehend keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir von unserem Vater im Himmel geliebt sind und dass er uns ununterbrochen im Blick hat. So wie eine Mutter, nehmen wir mal an, ein einjähriges Kind. Das ist ja gerade so an der Grenze. Das kann entweder schon sehr schnell kriechen oder es kann auch schon ein bisschen laufen. Und geht überall ran. Die ganze Wohnung muss ja so eingerichtet werden, dass das Kind nicht ranlangt und abräumt. Ein Kind in dem Alter, die Mutter hat das Kind immer im Blick. Guckt immer, was macht es gerade. Ist anstrengend. Gott hat mich, Gott hat dich immer im Blick. Er ist für uns Vater und Mutter. Er weiß, was gerade in unserem Leben geschieht. Gott ist Liebe. Als zweites, also das ist das Erste, was uns halten kann. Wir brauchen nicht an der Liebe Gottes zu zweifeln. Sie ist da, das ist eine Realität. Wir sehen das nicht mehr, wir spüren das nicht mehr, es ist eine Realität. Wir begreifen Gott nicht immer, aber die Bibel sagt ganz klar, Gott ist in seinem tiefsten Wesen Liebe. Und Liebe sucht immer den einzelne Menschen, das Gegenüber sucht die Gemeinschaft. Er hat mich, er hat dich lieb. Das Zweite, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Gott hat für uns einen Platz in seinem Reich, das ein ewiges Reich ist. Wir können uns ewig eigentlich nicht vorstellen, weil alles, was wir in dieser Zeit erleben, ist alles zeitlich begrenzt. Darum ist ewig eigentlich ein Begriff, der über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Aber wenn wir mal sagen, ewig wäre 100.000 Jahre, dann sind die 100 Jahre, die wir leben, gehen wir davon aus, dass wir alle ein hohes Alter erreichen, aber die 100 Jahre wären dann 0,1% von 100.000 Jahren. Was ist das? Was ist unser irdisches Leben, das, was wir durchleiden müssen oder vielleicht auch feiern in dieser Welt? Was ist das für eine kurze Spanne im Blick auf das, was im Gottes ewigen Reich auf uns wartet? Dass wir das nicht vergessen. Gut, für uns sind 100 Jahre lange Zeit. Und wenn man jung ist, dann denkt man, das ist ja fast die Ewigkeit. Wenn man älter wird, sieht man oft zurück und sagt, wo ist die Zeit geblieben? Das ist ja so schnell gegangen. Und ich habe den Eindruck, je älter man wird, umso schneller geht die Zeit. Und man kommt, ich weiß, dass ich im letzten Lebensdrittel lebe. Das ängstigt mich nicht. Aber das zeigt, diese Zeit ist begrenzt. Und die Ewigkeit, das, was Gott für uns dort bereit hat, sprengt alle Vorstellungskraft. Dass uns das bewusst wird. Die Zeit ist begrenzt. Das ist kein Vertrösten und nicht ein Verneinen des augenblicklichen Lebens, sondern das soll uns bewusst machen, was eigentlich das Ziel unseres Lebens ist. Wofür lebe ich denn? Was will ich einmal mit diesem Leben am Ende erreicht haben? Und das Wichtigste ist doch, dass wir einmal am Ende bei Gott auskommen. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, im 2. Timotheusbrief sagt er das so, ich habe den Lauf vollendet. Und dann sagt er, ich habe Glauben gehalten. Ich habe festgehalten daran. Das war jetzt das Wichtige. Er zählt nicht auf, was Gott alles durch ihn tun konnte. Er erinnert sich auch nicht wehmütig an die Zeit, als er gegen Jesus Christus gearbeitet hat, sondern er sagt, ich habe Glauben gehalten. Festgehalten bis zum Ende. Was ist denn das Ziel unseres Lebens? Was wollen wir denn erreichen? Dass wir nicht nur heute mit Jesus leben, sondern dass wir bei ihm bleiben bis zum Ende unseres Lebens, dass wir Glauben halten. Das Dritte, Gott hat für dein Leben einen Plan. Er hat für dich einen Auftrag. Und eigentlich ist das so, ich vergleiche das immer gerne mit einem Bildhauer, der aus einem Stein eine Büste herausarbeitet. Der Bildhauer hat ja eine Vorstellung, ein Bild, wie eben diese Büste gestaltet werden soll, und er arbeitet daran mit grobem Werkzeug und so, aber nachher immer feiner wird die Arbeit und gestaltet das am Ende, dass das herauskommt, was ihm vorschwebt. Und so ist es eigentlich auch mit unserem Leben. Wir sind auf der einen Seite jeder Originale. Wir sind Originale, jeder für sich. Und wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Aber das heißt nicht, dass wir alle die gleiche Uniform anhaben. Wir machen immer alles gleich. Das ist vom Fließband. Gott hat uns nicht vom Fließband geschaffen, sondern Er hat bei jedem sich etwas Besonderes gedacht. Wir sind alle unterschiedlich gestaltet. Das ist ja das Erstaunliche, dass Gott es fertig bringt, dass mein Daumenabdruck einmalig ist unter 7 Milliarden Menschen. Auch mein Gesicht ist einmalig. Und das ist ja gut. Es gibt eineiige Zwillinge, wo wir, wenn wir die nicht sehr intensiv kennen, sie vielleicht kaum unterscheiden können, aber die haben auch unterschiedliche Fingerabdrücke. Gott bekommt es fertig, auf meinem Finger meine Einmaligkeit zu dokumentieren, die man sich gar nicht vorstellen kann. Gott hat also für jeden etwas vor. Und er arbeitet an jedem von uns und arbeitet das Bild heraus, was ihm vorschwebt, dass wir das Bild Gottes in dieser Welt sind, dass wir etwas von seiner Liebe, von seiner Art weitergeben und das in der Gestalt, wie er uns geschaffen hat. Gott hat für mich einen Plan. Und er arbeitet so lange an uns, bis er das Bild hat. Und ich glaube, solange wir leben, arbeitet er. Arbeitet er an uns und will das herausbringen, was ihm eigentlich vorschwebt. Das bedeutet, mein Leben ist nicht sinnlos. Auch wenn es vielleicht manchmal mir so erscheint. Wir haben eine Menge zu lernen. Und eigentlich ist jeder von uns ein Mosaiksteinchen in dem großen Bild, das Gott mit dieser Welt baut und arbeitet. Ein kleines Mosaiksteinchen ist jeder von uns. Und er fügt uns in diesem großen Bild da ein, wo er uns haben will. Von Naomi lesen wir, dass ihre Schwiegertochter in Bethlehem einen neuen Ehemann findet in dem angesehenen und wohlhabenden Boas. Naomi ist damit wieder versorgt und ihre Schwiegertochter Ruth wird schwanger und bekommt einen Sohn, Obed. Alle freuen sich mit Naomi und Obed wird der Großvater des zukünftigen Königs Davids. Und etwa 1000 Jahre später wird in Bethlehem ein Nachkomme dieses Davids geboren. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und in dieser Ahnenreihe, die wir auch im Neuen Testament finden, taucht auch Ruth auf. Naomi nicht, aber Ruth, die sie mitgebracht hat aus dem Land der Moabiter nach Bethlehem. Das hat Naomi natürlich alles nicht wissen können. Dass Gott hier einen großen Plan hat und dass das nicht willkürlich alles geschehen ist, sondern dass etwas abläuft und Gott mit dem langen Atem von 1000 Jahren handeln kann, was wir oft nicht wissen können oder überhaupt ja nicht wissen können. Gott ist da. Gott hat für mein Leben einen Plan. Und er hat einen Platz für jeden von uns, wo er uns haben will, wo wir etwas von seiner Liebe, von seiner Güte, von dem Bild Gottes sichtbar werden lassen. Als Viertes eine Wahrheit, die wir unterschiedlich stark erfahren. Gott ist auch in der größten Dunkelheit erfahrbar. Ich denke, dass manche von uns auch von Klaus Pache gehört haben. Ich denke, ihr habt ja manchmal auch hier über Video Predigten von ihm gehört. Unser Pastor in Bremen hatte ja eine schwere Krebsoperation überstehen müssen. Und er schreibt am Ende seines Leidensweges vor, seinen letzten war, glaube ich, 2 Chemotherapien. Er hat ja so an einen Freundeskreis auch Mails verschickt, wie es ihm immer gerade geht. Und ziemlich am Ende dieser Chemotherapien schreibt er, mir bleibt der Weg nicht erspart, also nochmal hin zur nächsten Chemotherapie. Aber Gott ist da und in ganz vielen kleinen Dingen hilft er und macht alles erträglich. Es ist schon seltsam. Fragt man am Anfang noch ständig, warum passiert mir so etwas? So verschwindet diese Frage mit der Zeit und an ihre Stelle tritt eine Abhängigkeit von Gott, eine Nähe zu ihm, die ich in guten Zeiten in dieser Dichte so nicht erlebt habe. Und er schreibt weiter, die stille Zeit ist noch viel mehr als sonst keine Frage der Tradition, schlechtem Gewissen oder Disziplin, sondern ein übernatürliches Bedürfnis. Gott sei Dank. Das ist so dieser Regenbogen, ich weiß nicht, ja, ihr könnt ihn da sehen, dieser wunderschöne Regenbogen vor den dunklen Wolken. Viele Kinder Gottes bezeugen, Gott ist auch in der größten Dunkelheit erfahrbar, oft ganz besonders intensiv. Wenn wir das bedenken, dann sollte jeder zu seiner eigenen Lebensführung Gott ein Ja sagen, ein entschiedenes Ja. Ich bin von Gott geliebt. Mein Leben ist begrenzt. Gott arbeitet an mir. Er hat für mich einen Plan, auch wenn ich ihn selbst noch nicht sehe. Und auch in der Dunkelheit ist er erfahrbar. Astrid Jahn schreibt in Idea im Blick auf den Muttertag, es war eine Ausgabe, die zum Muttertag rauskam, da schreibt sie, ich werde keine Blumen bekommen, denn ich habe keine Kinder. Nicht, weil ich mich dagegen entschieden hätte, im Gegenteil, es hätte mir sehr gut gefallen, eigene Kinder zu haben. Aber es sollte eben nicht sein. Offenkundig hat Gott für mein Leben etwas anderes geplant. Daher habe ich ein ruhiges Ja zu meinem Leben ohne Kinder. Darum habe ich ein ruhiges Ja zu meinem Leben ohne Kinder. Das liest sich so leicht, aber ich denke, dass dieses Ja zu der jeweiligen persönlichen Lebensführung nicht so leicht zu finden ist, ja, dass es oft sehr schwer ist und dass das ein innerer Kampf ist, der mit Gottes Hilfe durchgefochten wird, ein Kampf, der oft nicht mit einem Gebet abgetan ist, sondern ein Kampf, in dem man immer wieder neu angefochten wird, aber auch neu Gottes Hilfe erfahren darf. Und ich denke, dass, wenn man sich dieser Sache immer wieder neu stellt und ein Ja findet, Gottes Frieden wieder neu erfährt, dass dieser Friede auch so zu diesem tragenden Fundament unseres Lebens wird. Damit kann ich leben und kann trotzdem mich freuen. Freuen, weil ich einen lebendigen Gott habe. Im Psalm 73 berichtet der Psalmdichter von seinem Kampf. Er ist irritiert, den Gottlosen geht es so gut. Sie reden überheblich und vermessen und er sagt, ich bemühe mich, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen und trotzdem geht es mir so schlecht. Jeden Morgen neu habe ich meine Belastung, so schreibt er es etwa. Meine Mühe ist jeden Morgen da. Und er versteht das einfach nicht. Diese Leute, denen das so gut geht, denen offensichtlich alles gelingt, die sind überheblich, vermessen, die spotten über Gott, auch über den, der nun gottesfürchtig lebt und dem es nicht gut geht. Und er sagt, ist das denn alles umsonst, dass ich mich mühe, dass ich mein Leben Gott immer anvertraut habe und Gott wohlgefällig leben will, nutzt das überhaupt etwas? Das sind so diese Anfechtungen, die er durchkämpft. Und dann in dem weiteren Verlauf des Psalms sagt er, bis ich ging ins Heiligtum. Nun ist ja das Heiligtum, war ja im Tempel und in das Heiligtum durften eigentlich nur Priester gehen. Vielleicht war er ein Priester, aber vielleicht ist es auch ein Bild dafür, dass er in die Gegenwart Gottes geht. Und dass Gott auf einmal Licht fallen lässt auf die ganze Situation. Und es ist ihm so, als würden ihm auf einmal die Augen geöffnet für etwas, was er vorher überhaupt nicht gesehen hat. Als ich sah auf ihr Ende, du stellst sie auf einen schlüpfrigen Boden und sie fallen plötzlich und sind nicht mehr da und hinterlassen bei Gott keine Spur. Alles vergeblich. Während ihres Lebens konnten sie den Mund weit aufreißen, konnten vermessen reden. Aber ihr Leben war auch begrenzt. Und was blieb am Ende übrig? Nichts. Und er sagt, ich war ja wie ein Tier, als ich gezweifelt habe an der Fürsorge und Liebe Gottes und als ich dachte, denen geht's gut und mir geht's schlecht. Ich habe ja überhaupt nichts begriffen. Und er vertraut sein Leben ganz neu Gott an. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Was bleibt uns übrig, als dass wir Gott unser Vertrauen immer wieder neu aussprechen? Er ist vertrauenswürdig. Und er erfüllt nicht alle unsere Träume und Wünsche, aber er will uns ein wertvolles und ein erfülltes Leben schenken, ein Leben in seiner Gemeinschaft. Amen. Lasst uns beten. Herr, du siehst uns. Du siehst auch, dass manche Enttäuschung in unserem Leben oft da ist. Du siehst unsere Anfechtung, unsere Fragen nach dem Warum. Aber du hältst uns und du trägst uns. Du kennst uns und du hast einen Plan für uns. Dafür möchte ich dir von Herzen danken. Hilf mir, hilf uns, immer wieder ein Ja zu dir zu finden. Du bist unser Herr. Wir wollen dich ehren mit unserem ganzen Leben. Wir wollen deine Liebe von Herzen erwidern. Amen.